Betet, freie Schweizer, betet. Der Gebetsaufruf, den wir jedes Jahr mindestens einmal oder mehr singen, in unserem Schweizer Psalm. Wir singen ihn nicht nur am Nationalfeiertag, sondern auch am Länderspiel oder eben am Betttag. Wissen wir eigentlich, was wir da singen? Was bedeutet uns der Gebetsaufruf von unseren Vorfahren? Betet, freie Schweizer, betet! Im 2018 ist die Bundesrätin Karin Keller-Sutter in einem Interview von Idea Spektrum gefragt worden. Ist die Nationalhymne, die Gott preist und zum Gebet aufruft, noch zeitgemäss? Sie hat zur Antwort gegeben, ja, warum nicht? Das ist für mich Ausdruck von Demut und von Dankbarkeit. Weiters hat man sie gefragt, noch immer steht in der Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen. Was bedeutet euch das Anrufen von Gott? Ihre Antwort: Es verdeutlicht unsere Endlichkeit und ruft uns in die Erinnerung, dass wir nicht die Macht haben, alles zu kontrollieren. Wir anerkennen damit die Grenzen von unserem menschlichen Handeln. Und schliesslich hat man genau von ihr wissen, ja, warum sollte Gott in unserer Verfassung immer noch Platz haben? Und nochmal hat sie bestätigt, weil wir damit anerkennen, dass wir nicht allmächtig sind und dass alles, was wir sind und haben, uns nur auf die Zeit geschenkt ist. Soweit der kurze Ausschnitt aus dem Interview im Idea Spektrum Heft. Das ist ein Wochenmagazin der Schweizerischen Evangelischen Allianz. Wir haben die Aussagen angesprochen. Die Frau Keller-Sutter lässt zwar nicht ganz durchblicken, ob sie eine persönliche Beziehung zu dem Gott hat. Auch im Rest des Interviews nicht. Aber irgendwo scheint durch ihre Antworten eine gewisse Ehrfurcht durch. Ehrfurcht vor dem ganz anderen, der höher ist als wir, Gott. Über diesen Gott erfahren wir in unserem Schweizer Psalm so einiges. Schweizer Psalm? Wieso eigentlich? Das ist der Titel von unserer Nationalhymne. Aber wieso haben wir denn eigentlich einen Psalm als Hymne? Er ist eben wie Psalmen in der Bibel, nämlich ein Gebet. Und das ist schon mal das erste Wichtige. Ja, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würde, um was geht es in unserer Schweizer Nationalhymne? Was wäre die häufigste Antwort? Vielleicht, es geht eigentlich um unser Land, um unsere Nation. Oder vielleicht um die Natur. Auffallend ist nämlich, dass im Psalm viel meteorologische Ausdrücke vorkommen. Morgenrot, Strahlenmeer, Abendglühen, Sternenheer, Nebelflor, Wolkenmeer, Luftgebilde, Sonne, Sturm, Gewitternacht. Ja, geht es denn um die Schweizer Landschaft mit den Alpen, den Hügeln und Tälern? Geht es um unser Wetter hier in der Schweiz? Nein, es geht um unseren Gott. Lesen wir es nachher. Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im sternen Meer. Du hocherhabener, herrlicher, wenn der Alpenfirn sich rötet, betet, freie Schweizer, betet. Eure fromme Seele ahnt Gott im Herren Vaterland. In jeder einzelnen Strophe wird mit Gott geredet. Er wird direkt angesprochen mit seinen verschiedenen Namen. Er wird gelobt, Er wird geehrt. Er, nicht unser Land. Er, nicht als erstes unsere Nation. Der Psalm, das Gebet, ist von unseren Schweizer Vorfahren, die gewusst haben, warum man betet. Und was das Gebet für eine Macht hat. Wenn man das höchste Wesen im Universum anbetet. Ich habe es am Anfang vom Gottesdienst kurz erwähnt. Im Spätmittelalter, also um die Mitte 16. Jahrhundert, hat man angefangen, regional, mit diesen Dank-, Buss- und Betttagen. Zum Beispiel 1572 hat man in Zürich nach der französischen Bartholomäusnacht für die verfolgten Hugenotten gebetet. Hugenotten, das waren die ersten protestantischen Christen in Frankreich. Die hat man gehetzt und gejagt und gemordet, weil sie nicht mehr zur katholischen Kirche gehören wollten. Und in dieser besagten Nacht sind sie zu Tausenden umgebracht worden. Viele von diesen verfolgten Christen sind eben auf Zürich geflüchtet. Weil dort hat man sie aufgenommen. Dort hat man sogar französischsprachige Gottesdienste für sie organisiert. Und vor allem hat man für sie gebetet. Hat ihre Not vor Gott gebracht. Hat Gott angerufen ob dem unsäglichen Leid. Weil man gemerkt hat, das ist so gross, da muss eine höhere Macht eingreifen, damit das endet. Während dem 30-jährigen Krieg hat man St. Gallen gebetet, um Schutz. Ein riesiger Gerangel in Europa im 17. Jahrhundert. Gerangel um welche Art von Christentum jetzt die richtige sei. Katholisch oder doch protestantisch. Und wer mehr zu sagen hat, die Habsburger oder doch die Franzosen, der Kaiser oder die Kirche. Zwar hat so die Schweiz irgendwo ein bisschen geschrissen, da und dort, aber grösstenteils ist man verschont geblieben. Eine riesige Dankbarkeit ist aufgekommen unter unseren Schweizern. Und darum ist der Bettag ab 1639 jährlich wiederholt worden. Zu jeder Zeit hat es genug Gründe zum Beten. Auch während der Nazi-Zeit. Oder dass der Kommunismus in der Schweiz keinen Fuß gefasst hat, dann zumal. Man hat schweizweit gebetet, auch dann, wenn Seuchen ausgebrochen sind. Ein Haufen verschiedene Gründe, um mit Gott zu reden, haben wir Schweizer immer wieder. Und genau diese verschiedenen Situationen finden wir in unserem Schweizer Psalm. Einmal gibt es Situationen, da fühlen wir uns wie im Morgenrot. Strophe 1. Wir staunen ab der Farbe vom Morgen. Der Tau noch unter unseren Füßen. Die Sonne zeigt sich langsam. Und wenn die ersten Strahlen kommen, so sehen wir drinnen Gott. So steht es, sehe ich dich im Strahlenmeer. Unser Gott können wir sehen im Morgenrot, in den Strahlen der Sonne. Der Hocherhabene, der Herrliche. Momente, da ist es uns zum Loben und zum Juchzen. Gott, der es jeden Morgen wieder hell werden lässt. Jede Nacht hat ein Ende und geht vorbei. Und der gläubige Christ weiss, jeden Morgen neu, ist auch Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Denn, wenn das Morgenrot auf der Bergspitze erscheint, wissen wir, Gott ist auch heute da. Er ist auch heute in unserem Land. Es gibt Hoffnung. Manchmal fühlen wir uns mehr im Abendglühen wieder. Wenn der Tag langsam vorbei ist und es dunkel wird. Dann können wir Gott finden im Sternenheer. Find ich dich im Sternenheer. Auch wenn es Nacht ist über der Schweiz. Oder Nacht in deinem Leben. So erheb als Sohn und Tochter Gottes deiner Augen und schau in die Sterne. Dort findest du die Grösse von deinem Gott. denn er waltet über all die Sterne und über dem Kosmos. Und doch sieht er dich, so klein wie du bist. Und so steht, finde ich dich im Sternenheer. Dich, du menschenfreundlicher, liebender, ja menschenfreundischer. Er ist zu uns gekommen, er ist zu dir gekommen, um Freundschaft mit dir zu haben. Und seine Liebe zeigt er dir, indem er diese Himmelswelt verlassen hat und hier auf die Erde ist gekommen. Er hat sich gebückt am Kreuz für uns. Manchmal gibt es Zeiten für die Welt, für die Schweiz, für die, wo alles im Nebel ist. Strophe 3. Wo nichts klar ist. Fragen, Zweifel, noch und noch. Wo geht der Weg durch? Wie könnte es weitergehen? Man ist auf der Suche. Und so steht, ziehst im Nebelflor daher, such ich dich im Wolkenmeer. Sogar wenn der Nebel da ist, dicker Nebel, ist Gott da. Und dann sollen wir uns auf die Suche nach ihm machen. Wo bist du, unser Gott? Was machst du? Wieso greifst du nicht ein? Und darum steht, du unergründlicher, ewiger. Ja, unergründlich ist unser Gott immer wieder. Seine Pläne können wir nicht immer sehen und können wir nicht immer verstehen. Aber, und hier haben unsere Vorfahren diese Erinnerung gebaut. Denk dran, er ist ewig. Das heisst, er überschaut alles. Er sieht über Tausende, über Millionen von Jahren drüber. Er sieht die grossen Zusammenhänge, die wir nicht sehen. Er war von Anfang an da und wird immer da sein. Es ist wie bei einem Teppich. Wir sehen nur das Knüppel unten dran, das keinen Sinn macht. Er sieht den schön gewebten Teppich von oben mit dem wunderbaren Muster, das Sinn macht. Und schliesslich haben unsere Vorfahren gedichtet, Strophe 4. Manchmal kommt ein wilder Sturm über uns, über die Welt, über unsere Nation, über uns persönlich. Alles zu unteropsi, ein Chaos, wie bei einem Tornado. Das kann bedeuten, niemand, der für Recht und Ordnung sorgt oder eine falsche Ordnung aufstellt. Oder eben Zeiten von Seuchen und Epidemien, ganz so wie früher. Auch im Sturm ist Gott gegenwärtig, sagen unsere Vorfahren. So singt man. Fährst im wilden Sturm daher, bist du selbst uns Hort und Wehr. Gerade dann, wenn es stürmt, ist Gott da. Dann ist er parat, uns Schutz zu geben, Zuflucht zu bieten, auch im Glauben. Und dann fängt der Glauben an zu tragen. Dann nämlich, wenn wir sein Wort kennen und seine Versprechen und wir wissen, dass wir nie tiefer fallen können als in seine Hände. Er hat sein Leben für uns gegeben, also sind wir für ihn so wertvoll, dass er uns nicht wird fallen lassen. Aber uns kommt es manchmal so vor, weil wir den Sturm sehen, der so gross ist. Und wenn der Sturm wie die Pfeile gegen uns schießt, so will er uns aber Schutz und Wehr sein. Wie ein Schild, das wir aufheben können, indem wir mit seinen Worten kämpfen und aussprechen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und später, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, mit seinem mächtigen Zepter macht er den Weg für dich frei. In dieser letzten Strophe erinnern unsere Vorfahren daran, dass Gott der allmächtig waltend ist. Der, der über dem Sturm steht. Der, der selber nicht wankt und niemals kippt, sondern dem Sturm zur rechten Zeit wird gebieten, dass er aufhören muss. Und nach dem allmächtig Waltenden steht noch, er sei der Rettende. Gott schaut nicht von Ferne zu, sagen unsere Vorfahren, sondern er kommt mitten im Sturm zu dir, streckt dir seine Hand entgegen und wartet, ob du sie ergreifst und dich zu ihm wendest. Am Schluss von jeder Strophe singt man, denn die fromme Seele ahnt, das heisst die Seele, die glaubt, die eine Beziehung zu Gott hat, die ahnt Gott den Herrn im Herren Vaterland. Gott in unserem Land zu wissen, in den Bergen, in den Hügeln, in den Tälern und in den Städten, das hat unseren Vorfahren Mut und Kraft gegeben. Wenn Gott nicht mehr in unserem Land ist, dann sind wir verloren. Dann sind wir den Sturm ausgeliefert. Dann können wir uns an niemanden mehr wenden. Gerade so ist es dem Volk Israel gegangen. Fast 60 Jahre lang mussten sie gezwungenermassen in Babylon leben. Man hat sie dorthin verschleppt. Hat ihr Land verwüstet, der Tempel zu Jerusalem zerstört. Gott hat das zugelassen, weil sie ihn verspottet haben, sein eigenes Volk. Und trotzdem hat er sie nicht aufgegeben. Er war schon in Babylon mit ihnen, wegen all denen, die noch geglaubt haben. Und endlich, wo das babylonische Reich vor den Persern musste kapitulieren, hat es eine Wende gegeben. Gott hat dafür gesorgt, dass sie zurück nach Israel dürfen. Das ist 539 vor Christus passiert. Jetzt sind sie langsam zurück in ihr Land, haben wieder aufbauen. Ihre Häuser, ihre Gärten, ihre Weinberge. Gott hat dem Ganzen ein paar Jahre zugeschaut, und hat schließlich unter anderem den Prophet Haggai geschickt mit dem Wort: Ich höre, was mein Volk redet. Sie sagen, jetzt ist aber noch nicht die Zeit, um den Tempel wieder aufzubauen. Aber ich sage, ist die Zeit da, dass ihr eure Häuser wieder aufbaut? Aber mein Tempel muss zerstört und wüst daliegen. Achtet euch mal, wie es euch geht. Ihr säet viel, aber bringt wenig ein. Ihr esset, aber satt werdet ihr nicht. Ihr trinket und bleibt doch durstig. Ihr macht euch Kleider und habt doch kalt. Und wer Geld verdient, dem geht es aus dem löcherigen Beutel. So rede ich der Herr. Offenbar liegt kein Segen auf euch. Geht durch ins Gebirge. Reichet Holz, baut mein Haus wieder auf und ich werde es segnen. Jeder schaut nur für sich, mehr achtet er nicht. Haggai, Kapitel 1, Verse 2 bis 11. Und dann lesen wir, wie das Volk darauf reagiert hat. Steht, es sei eine Furcht, eine Ehrfurcht über sich gekommen, ab diesen Wort von Gott. Drüber all dem, was passiert ist, waren sie so beschäftigt, dass sie nicht an ihren Gott gedacht haben. Sie haben vergessen zu danken, dass sie zurück ins Land können. Sie haben vergessen, Gott um ein Segen dafür zu bitten beim Wiederaufbau. 5 Jahre nachdem Gott so zu ihnen geredet hat, war der Tempel wieder aufgebaut. 515 vor Christus hat man den Tempel zu Jerusalem wieder eingeweiht. Das lesen wir unter anderem im Buch Esra. Das alles ist historisch belegt. Man hat auf dem Fundament des zerstörten Tempels einen neuen, viel schlichteren wieder aufbauen. Das liest man auch bei den griechischen Philosophen und Forschern zu dieser Zeit, zum Beispiel beim Flavius Josephus. Und die haben sogar aufgeschrieben, wie gross der Tempel war. Etwa 150 Meter lang, 45 Meter breit. Ja, es gibt viel Wichtiges für eine Nation. Gute Gesetze, Gebäude, Landwirtschaft, Gewerbe, Schule und Kultur. Aber wenn Gott nicht im Land ist, fehlt die Mitte der Gemeinschaft. Unsichtbar stiftet der Glaube Sinn. Und der Tempelbau dann zumal hat dafür gesorgt, dass man wieder an Gott hat gedacht. Denn er ist mitten in Jerusalem gestanden. Wir haben ihn von überall gesehen. Es sind nicht Prachtbauten von den reichen Leuten, die die Gemeinschaft schafft, sondern die Orte, wo der ewig unter uns Menschen wohnt. Heute sind Stadien, Theater, Flugplätze, Einkaufszentren unsere Prachtbauten. Die Werte haben sich ziemlich verschoben. Die Kirchen werden teilweise verkauft. Vielleicht auch, weil nicht mehr alle Pfarrer Christus predigen. Aus der Zeit gefallen, so sagen die Politiker, sei die Anrufung von Gott in unserer Verfassung. Aus der Zeit rausgeht. Am 15. Juni von diesem Jahr hat der Nationalrat die Initiativen abgewiesen, die verlangt hat, Gott rauszustreichen. Das ist doch immerhin ein Zeichen. So wie es Karin Keller-Sutter sagt, die Anrufung von Gott in unserem Land macht uns bewusst, dass wir uns nicht auf einen Menschen verlassen sollen. Wir müssen und können als begrenzte Wesen nicht alles allein richten. Gott dem Allmächtigen sei Dank dafür. Amen.